Wow. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Für mich ist das heute so eine Gefühlsachterbahn. Gerade eben dieser kraftvolle Lobpreis, Anbetung unseres allmächtigen Gottes, diese Großartigkeit, die da durchscheint von unserem Gott und Herrn. Und davor die Geschichte von den Syrern. 4 Millionen, die auf der Flucht sind. Und ich mache mir kaum vorstellen, was die durchmachen oder durchgemacht haben, was Menschen durchmachen, deren elementarste Grundbedürfnisse nicht gestillt werden. Elementarste Grundbedürfnisse, ganz einfach, essen, schlafen können, also Dach über dem Kopf, Sicherheit, ja, das pure Leben, um das man fürchten muss. Die elementarsten Grundbedürfnisse des Menschen. Und was das für ein blanker Horror ist, so, wenn man einfach nachts nicht einschlafen kann, weil man immer befürchtet, jeden Augenblick kann irgendeine schlimme Katastrophe über mich hereinbrechen. In Angst zu leben. Total schlimm. Und es gibt elementare Grundbedürfnisse, die hat jeder Mensch. Bedürfnis heißt, es gibt einen Bedarf. Ja, Bedarf, das heißt, es ist eine unbedingte Notwendigkeit, dass bestimmte Gegebenheiten da sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann können wir nicht von Wohlbefinden reden. Gewisse Grundbedürfnisse müssen gestillt sein, damit wir von Wohlbefinden reden können. Und das wollen wir doch alle. Wir wollen uns wohlbefinden. Jeder Mensch möchte sich wohlfühlen können. Jeder Mensch möchte irgendwie mit seinem Leben und seiner Lebenssituation im Frieden sein und sagen können, es ist okay. Ich bin okay. Und was für ein Drama ist das, wenn diese wichtigen Dinge fehlen? Es gibt Menschen, die haben alles, Besitz, Erfolg, Einfluss. Vielleicht kriegen sie noch irgendwelche Orden und Auszeichnungen. Einen Oscar, hat Jürgen neulich erzählt, hat er gekriegt. Und trotzdem fehlt ihnen vielleicht das Wichtigste. Es gibt Menschen, die haben das alles und trotzdem nehmen sie sich das Leben, denn ihnen fehlt das Gefühl oder die Gewissheit, zum Beispiel geliebt zu werden. Hammer. Grundbedürfnisse des Menschen, ohne die wir eigentlich nicht leben können. Zumindest können wir nicht von Wohlbefinden reden. Dieses Wissen, ich bin geliebt. Schon als Kinder lernen wir, entweder durch Beobachtung oder aus Erfahrung, was wir selbst zur Stillung dieser Bedürfnisse tun können. Wir lernen gewisse Verhaltensmuster ein, die immer so lauten, ich bin okay, wenn Punkt, 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 ich mich so oder so verhalte. Ja? Dann bekomme ich Anerkennung. Dann bekomme ich, wie auch immer, Liebe, Lob, was wir uns an der Stelle einsetzen wollen. Grundmuster des Verhaltens, die wir ganz früh in der Kindheit lernen, wenn wir uns so verhalten, dann werden bestimmte Bedürfnisse gestillt. Anerkennung. Und diese gelernten Steuerungsmuster sind die inneren Antreiber, die uns in dieser momentanen Predigtserie beschäftigen. Heute zum 5. und vorerst letzten Mal in dieser Predigtserie und ich möchte zu Beginn auch nochmal beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du Gutes für uns im Sinn hast und dass du mit uns sprechen möchtest, Herr. Und ich bitte jetzt, Vater, um deine Gnade zum Reden für mich und zum Hören für uns alle. Amen. Ja. Wir haben die letzten, 4 Wochen kann ich gar nicht sagen, wir hatten ja immer mal wieder Unterbrechungen, aber schon 4 Themen damit gehabt, wo es um Grundbedürfnisse geht. Und zwar ging es um, sei stark, sei perfekt, streng dich an und, was war letztes Mal? Mach es allen recht, ich habe es gehört. Mach es allen recht. Heute, beeil dich. Das 5. und letzte Thema zu der Sorte. Es gibt eigentlich noch andere Dinge, die andere Aussagen, die man nennen könnte, aber das sind so die 5 großen, die man auch überall findet, wenn man danach guckt. Was sind so diese sogenannten inneren Antreiber? Beeil dich heute also. Und inwiefern hat das mit uns heute hier zu tun? Es gibt ein Sprichwort, das lautet, Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt. Amen. Kann man aber ein Fragezeichen hintersetzen. Hat Gott wirklich nichts dazu gesagt? Er hat doch was dazu gesagt. Ihr dürft gespannt sein. Beeil dich, sonst kommst du zu spät zur Schule. hat vermutlich so ungefähr jeder von uns schon mal gehört oder gesagt. Also ich habe zum Beispiel manchmal Stress zu Hause, weil ich sage, beeilt euch, sonst kommen wir zu spät zum Gottesdienst. Das letzte Mal war heute Morgen. Will natürlich keiner, dass ich an der Stelle Druck ausübe und den Leuten dadurch die Freude an dem Ganzen vermiese. Ich glaube, das will Gott auch nicht. Und mit Gottes Gnade arbeite ich schon daran, an der Stelle gelassener zu werden. Aber bleiben wir beim Beispiel Schule. Das stimmt ja im Grunde schon, ne? Es ist durchaus sinnvoll, dass Kinder diese Beeil-Dich-Sache verinnerlichen. Ich muss mich schon ranhalten, dass ich rechtzeitig zu dem und dem Termin bin. Das ist ja sinnvoll. Und insofern können wir sagen, diese Antreiber, diese verinnerlichten Verhaltensmuster sind an und für sich gar nicht schlecht. Diese Verhaltensmuster helfen uns, sie motivieren uns. Ja? Dieses innere Antreiber, wenn man ein Fremdwort nimmt, heißt das innerer Motivator. Was motiviert uns? Was bewegt uns, Dinge zu tun? Wenn wir die nicht hätten, würden wir gar nichts machen. Wir brauchen innere Antreiber. Und alles, was wir irgendwie schon mal erreicht oder geschafft haben, haben wir deshalb geschafft, weil uns irgendetwas innerlich dazu angetrieben hat. Eigentlich eine gute Sache. Diese inneren Antreiber könnten uns also gute Diener sein. Auch der innere Antreiber, beeil dich, über den wir heute nachdenken wollen, kann sich als extrem hilfreich erweisen. Bei der Feuerwehr zum Beispiel, in der Notaufnahme eines Krankenhauses oder wenn im Computernetzwerk des Deutschen Bundestages ein Virus eingeschleust wird, dann sind Leute mit so einem inneren Beeil-Dich-Antreiber sehr willkommen, finde ich, glaube ich, nee, bin ich sicher. Sehr willkommen. Und man stelle sich bloß vor, was passieren würde, wenn da jemand säße und sagte, oh, Momentchen erstmal, ich muss mal gerade meine Zigarette zu Ende rauchen. Schlecht, ganz, ganz schlecht. Also jeder versteht es, dass im Grunde ab und zu schon auch mal Eile angesagt ist. Unsere inneren Antreiber können uns gute Diener sein. Aber es sind schlechte Herren. Gute Diener ja, aber schlechte Herren. Wenn aus einer guten, sinnvollen inneren Motivation ein Zwang wird, ja, wenn uns unser inneres Steuerungsmuster jenseits von Vernunft und Verstand zu irgendeinem Verhalten antreibt, dann sind wir Getriebene. Und das ist nicht Gottes Wille für uns. Wir sollen nicht Sklaven dieser Antreiber sein. Die Botschaft der Bibel an uns lautet, wir sind zur Freiheit berufen. Zur Freiheit berufen. Das ist für uns persönlich wichtig, aber es hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir miteinander umgehen. Denn für einen anderen Menschen da sein, setzt auch Freiheit voraus. Anders ausgedrückt, du brauchst eine besondere Freiheit, um überhaupt mal an was anderes denken zu können, als nur an dich selbst. Noch anders gesagt, du musst von dir selbst befreit sein, um selbstlos zu sein. Wenn du dich immer nur um dich kreist, weil irgendwas dich antreibt und gar nicht mehr loslässt, kannst du dich nicht um andere kümmern. Wenn man sowas erlebt, ist es natürlich kein böser Wille von jemandem, der sich so verhält, sondern hinter diesem Getriebensein steckt eine tiefe Not. Eine tiefe Not, nämlich die, dass ein bestimmtes Bedürfnis nicht gestillt ist. Dafür sind die Antreiber ja eigentlich da. Hin und wieder erleben wir sowas, dieses Fishing for Compliments, wo wir sagen so, jemand hat es offensichtlich nötig, irgendwie ganz viel einzuheimsen an Bestätigung, an Lob, an Feedback. Das ist eine innere Not. Und wir können uns fragen, welche Not steckt dahinter, wenn jemand diesen Beeil-Dich-Antreiber hat? Zu dem Beeil-Dich-Antreiber gehören Aussagen wie, ich muss schnell sein und Dinge schnell fertig bekommen, sonst verpasse ich etwas Wichtiges. Sonst verpasse ich was. Das ist ein Hauptproblem unserer Zeit. Heute gerade besonders. Alles ist so schnelllebig und hektisch geworden, hört man immer wieder und denkt man wahrscheinlich selber auch. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Man darf den Anschluss nicht verlieren. Und wer nichts zu tun hat mit dem, kann ja irgendwas nicht stimmen, oder? Menschen eilen von einer Sache zur nächsten, spurten nur so an ihren Sachen vorbei, kommen aber nirgendwo richtig an, sind aufgrund dessen nirgendwo richtig anwesend, nicht wirklich gegenwärtig, weil sie eigentlich immer schon beim Nächsten sind, immer in Eile. Es gibt in der Bibel diverse Ereignisse, die uns helfen, an der Stelle drauf zu gucken, was hat es damit zu tun. Ich habe das Beispiel von den Geschwistern Maria, Martha und Lazarus ausgesucht. Die Geschichte ist ja die, der Bruder von den beiden, Lazarus, war schwer krank und dann schickten sie eine Nachricht zu Jesus, der irgendwo in der Region unterwegs war und sagten, komm schnell, Jesus, Lazarus ist schwer krank, komm und heile ihn. Bevor Jesus aber eintraf, war Lazarus schon gestorben. Ich lese mal eine Stelle dazu aus dem Johannesevangelium. Also Jesus wurde zu dem Lazarus gerufen und es heißt dort, als Martha, die eine der Schwestern, als sie erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Gut, kommen noch ein paar Verse. Martha läuft zu Jesus, redet mit ihm und so weiter, kehrt wieder zurück und dann sagt sie, Vers 29, als Maria dies gehört hatte, ging sie sofort zu ihm. Die Leute, die zum Haus gekommen waren, um Maria zu trösten, sahen sie eilig weggehen. Was unterscheidet diese beiden Schwestern? Martha stürmt sofort los, um Jesus zu sagen, wenn du da gewesen wärst, würde er noch leben. Bisschen doof eigentlich, also Jesus weiß das ja vorher. Er wusste dann auch vorher, dass Lazarus gestorben ist. Jesus war Gott. Und Maria hingegen blieb zu Hause. Sie nahm sich Zeit, sie trauerte um den verstorbenen Bruder. Und erst als Jesus sie rief, wie Martha das ausgerichtet hat, da wusste sie, jetzt ist die Zeit gekommen. Und dann eilte sie tatsächlich los. Sie beeilte sich, zu Jesus zu kommen. Und das ist ein guter Merksatz. Wenn Jesus uns ruft, ist es gut, unverzüglich zu reagieren. Wenn Jesus uns ruft, ist es gut. Es gibt noch eine andere Bibelstelle. Da zieht Jesus durch die Stadt Jericho und ganz viele Menschen säumen die Straße, weil sie ihn alle sehen wollen. Und so ein Zöllner, so ganz unbeliebte Gruppe damals von Leuten, der kleine Zöllner namens Lazarus, also klein von körperlicher Statur, der ist auf den Baum geklettert, und um ihn sehen zu können, um Jesus sehen zu können. Und Jesus kommt vorbei und hält bei ihm an und sagt zu ihm, Zachäus, komm schnell herunter, komm eilends vom Baum herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Hause sein. Und Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Wenn Jesus uns ruft, ist es gut, uns zu beeilen. Zurück zu diesen beiden Schwestern, Maria und Martha. Es ist schon erstaunlich, finde ich, dass Johannes in dem Johannesevangelium diese unterschiedlichen Reaktionen der beiden überhaupt so detailliert erwähnt. Für mich liest sich die Situation so, Maria, also die zu Hause blieb, die wartete die rechte Zeit ab. Martha hingegen Hingegen war immer auf dem Sprung. Es war sozusagen sehr stressig, immer unter Strom zu stehen. Ja, dass Martha, die musste sofort losstürmen, obwohl sie hörte, Jesus kommt. Aber sie stürmte sofort los, irgendwas trieb sie an. Sie stand irgendwie unter Strom. Und dieses unter Strom stehen kann sehr stressig werden, weil es uns daran hindert, auf unsere inneren und äußeren Rhythmen zu achten. Wie ich von einer Psychologin gelesen habe, die dazu was geschrieben hat und die sich damit auskennt. Immer unter Strom stehen und auf dem Sprung sein bedeutet, dass man nicht auf seine inneren und äußeren Rhythmen achten kann. Und das mündet eigentlich unweigerlich in Stress bis hin zum Burnout. Also es ist regelrecht ein ungesunder Antreiber, körperlich ungesund. Eine kleine Nebenbemerkung an der Stelle noch. Johannes erzählt etwas früher als die Verse, die ich gerade vorgelesen habe, dass ja Jesus irgendwo unterwegs war und dass ihn diese Botschaft erreichte, von wegen, komm schnell, komm zu Lazarus, der ist schwer krank, du sollst ihn heilen. Und das stand tatsächlich in der Bibel. Doch, ich bin heute konfus. Also, als Jesus von der Krankheit erfahren hatte, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Hä? Ist das zu fassen? Jesus wusste, dass Lazarus schwer krank ist, dass sein Leben am seidenen Faden hängt und er bleibt extra noch länger. Ist für uns manchmal schwer zu verstehen. Aber wir sehen da, Jesus war kein Getriebener. Jesus stand in Kontakt zu seinem Vater und er wusste, das ist so ein Begriff oder ein Satz, eine Aussage aus dem Psalm 31, meine Zeit steht in deinen Händen. Gibt es auch ein Lied dazu. Meine Zeit steht in deinen Händen. Jesus wusste, der Vater im Himmel ist der Herr aller Zeit. Er ist der Erfinder der Zeit. Und er wusste, dass es gut werden würde. Wir verstehen manchmal sein Handeln nicht, aber wir dürfen darauf vertrauen, es entgleitet ihm nicht. Später lesen wir, dass Lazarus schon 4 Tage lang tot war, tot und begraben, als Jesus dann bei ihm eintraf. Doch Gott tat ein Wunder und Lazarus wurde wieder zum Leben erweckt. Und die Menschen haben es gesehen und haben aufgrund dessen an Jesus geglaubt. Krasse Geschichte. Allerdings, wenn du irgendwo zu Hilfe gerufen wirst, weil jemand in Lebensgefahr ist, dann würde ich dich bitten, erst zu prüfen, ob du ihn gegebenenfalls wieder lebendig machen kannst, bevor du dich entscheidest, 2 Tage zu warten. Andernfalls solltest du vielleicht doch ein bisschen dich beeilen. Kleine Nebenbemerkung für die, die Jesus nachfolgen wollen. Okay. Also, Jesus war kein Getriebener. Eine weitere Aussage von diesen Beeil-dich-Menschen, nenne ich sie mal, ist, ich bin es gar nicht wert, mich allzu viel um mich selbst zu kümmern. Stattdessen muss ich zusehen, ganz viele Dinge zu schaffen, sozusagen, dass mir das einen Wert verschafft. Ja, habe ich schon erzählt, wer nichts zu tun hat, ist offenbar nicht viel wert. Der kann ja nichts, mit dem kann was nicht stimmen. Dieser innere Antreiber, irgendwas, ich muss was machen, ganz viel, dass ich sozusagen eine Daseinsberechtigung auf dieser Erde habe. Damit ich okay bin. Damit ich das Gefühl haben kann, okay zu sein. Sowas würde so jemand natürlich nicht sagen. Aber es ist das, was im Kopf sich abspielt. Und auch hier können wir von Maria und Martha und Lazarus lernen. Bisschen später, nachdem Lazarus also fröhlich wieder am Leben war, kam Jesus in der Gegend vorbei und Martha lud ihn zu einem Festessen ein. Komisch eigentlich, ne? Jesus wird irgendwie ständig zum Essen eingeladen. Aber wir werden ja heute auch, ne, zum Tisch des Herrn eingeladen. Ihr dürft euch schon freuen. Wir dürfen nachher das Abendmahl feiern. Und Jesus wurde eingeladen von Martha zum Essen. Und wir lesen dort wurde zu seinen Ehren das Festessen gegeben. Martha bediente die Gäste und Lazarus saß mit ihm am Tisch. Dann nahm Maria ein 12 Unzen fassendes Fläschchen mit kostbarem Nardenöl, salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Wieder die Situation, dass diese beiden Schwestern was ganz Unterschiedliches tun. Und an einer anderen Stelle, so einer parallelen Stelle im Lukas-Evangelium, lesen wir dann, dass Martha zu Jesus geht und dass sie ihm sagt, Jesus, mach doch mal, dass Maria hier gefälligst mal mithilft. Und was Jesus ihr antwortet, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist. Und ich werde es ihr nicht nehmen. Wir können daraus diesen Schluss ziehen, auf unser heutiges Thema bezogen, wenn in dem Bemühen, alle möglichen vermeintlich wichtigen Sachen zu schaffen, kann man das tatsächlich Wichtige verpassen. Jesus kommt und sagt zu ihr, was machst du da eigentlich? Ja. Warum rödelst du hier so rum? Lass doch mal die Hektik. Komm einfach zu mir. Und das ist es, worauf es jetzt ankommt. Das ist das, was Maria begriffen hat. Vielleicht kennst du das auch, dich dann gut zu fühlen, wenn du ganz viele Dinge auf dem Zettel hast, die du für Gott machen willst. Das ja, kann ja nicht schlecht sein, ne? Für Gott machen. Und je mehr, desto besser. Ja, das kann schon auch mal ein bisschen stressig sein. Aber es ist ja für Gott, für den du dich so ins Zeug legst. Aber vielleicht will Gott das alles gar nicht von dir. Vielleicht sagt er, mein Kind, nimm dir einfach nur Zeit und schenke mir dein Herz, so wie Maria das tat. Dieses Füßesalben, was Maria gemacht hat, ist eine Anbetungsgeste. Ja, dieses erst der Gesalbte. Und Maria hat ihm damit gesagt, du bist für mich Gott. Und darüber hat Jesus sich gefreut. Wenn wir an die Martha denken, die ständig in Action war, die irgendwie dachte, jetzt, ach, das muss ich noch erledigen und das muss ich noch erledigen. Das habe ich die Folie ausgeblendet. Das ist dieses Hamsterrad, was wir als Symbol für diese Predigtserie haben. Wie schnell kommt man in so ein Hamsterrad rein? Und das Schlimme ist, das, was dich zu der Eile antreibt, das verhindert gleichzeitig, dass du überhaupt merkst, was gerade los ist. Dass du überhaupt merkst, dass da gerade was schiefläuft. Total bekloppte Situation. Man ist da drin und kommt vor lauter Aktionismus gar nicht dazu, mal drüber nachzudenken, was eigentlich gerade läuft. Wie kommt man aus diesem Hamsterrad wieder raus? Unsere inneren Antreiber werden in dem Moment entmachtet, wo unser Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung tatsächlich gestillt wird. Gibt es keinen Grund mehr, angetrieben zu sein. Aber es klingt fast zu schön, um wahr zu sein, dass es das Bedürfnis tatsächlich gestillt wird. Tatsächlich. Das gibt es wirklich. Die Bibel sagt, dass Gott den Menschen geschaffen hat, um mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Zuerst lebte ja der Mensch tatsächlich in einem wahrhaft paradiesischen Zustand, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. In dem unmittelbaren Erleben Gottes um uns herum. Gott bejaht uns. Wir sind regelrecht eingebettet in seiner Liebe und Annahme. Die hundertprozentige, die perfekte Annahme und Zusage, ja, ich bejahe dein Leben und ich habe dich lieb. Aber aus diesem Zustand ist der Mensch herausgefallen. Doch das innere Bedürfnis nach dieser Herrlichkeit, nach diesem herrlichen Zustand, das ist weiterhin in uns vorhanden. Wir sehen uns weiterhin danach, einfach absolut und ohne jeden Zweifel lieb gehabt zu werden. Durch Jesus können wir das zurückerhalten, was uns verloren gegangen ist. Ich will einen Satz aus dem Johannesevangelium lesen, das ist noch nicht der hier gebeamt ist. Aus Johannes 17, da betet Jesus das sogenannte hohe priesterliche Gebet und da sagt er zum Vater im Himmel, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Jesus betet, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben. Wir haben von Jesus oder durch Jesus die Herrlichkeit wiedergekommen. Diese Herrlichkeit in dem Zustand, in der Nähe, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes leben zu dürfen. Und darum kannst du aus diesem Hamsterrad ausbrechen und ja, zu Gott eilen. Du kannst zu Gott eilen, hinein in seine Ruhe. Unsere Antreiber können gute Diener sein, aber es sind schlechte Herren. Doch Gott ist ein guter Herr. Er versklavt uns nicht, sondern er will uns Freiheit schenken. Er will uns befähigen. Gottes Geist macht uns frei, sagt die Bibel. Bei ihm sind wir nicht getrieben, sondern getragen. Genial, ne? Darum möchte ich euch bitten, lasst uns das tun, was Jesus geantwortet hat, als man ihn fragte, was das Allerwichtigste sei. Oder was sind die wichtigsten Gebote, war die Frage. Die eine Aussage, die er gemacht hat, war, liebe Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Auf uns heute bezogen heißt das, tauche ein in diese Liebesbeziehung, die Gott mit dir haben will. Lass dich voll und ganz wieder von Gott ja, in den Arm nehmen, auf den Schoß nehmen. Das ist das Wichtigste. Und das ist das, was er eigentlich will. dass wir ihn auch lieb haben, dass wir ihn zurücklieb haben, weil wir seine Liebe empfangen haben. Und das Zweite, was Jesus sagt, ist, liebe deinen Nächsten für dich selbst, wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also aus dieser Erfahrung des Geliebtwerdens heraus und aus diesem inneren Zufriedensein können wir auch unsere Mitmenschen bedingungslos lieb haben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da komme ich euch auch selbst vor. Auch ich selbst, der geliebt ist, steckt da drin. Aber ich darf auch und kann auch meinen Nächsten so lieben. Und diese Liebe soll von nichts abhängig gemacht werden. Auch in unserem Umgang untereinander. Das gilt für alle inneren Antreiber. Es ist alles Quatsch. Man kann es alles vergessen. Auf nichts kommt es an. Die Liebe, die Gott uns gibt, ist völlig bedingungslos und voraussetzungslos. Denken wir an unsere eigenen Mitmenschen, die das brauchen. Wir wollen unsere Kinder stark machen. Sie sollen erleben, dass wir sie lieb haben, auch wenn sie mal Mist bauen. Dass wir sie nicht nur dann lieb haben, wenn sie irgendwie tolle Sachen machen. Wir sollen sie loben. Viel mehr loben. Ich habe ein Sprichwort gelesen, nicht geschimpft ist genug gelobt. Quatsch. Aber so arbeiten wir oft, so leben wir. Lasst uns einander loben, lasst uns einander Gutes zusprechen, denn es ist so. Die Botschaft ist, Gott liebt dich einfach, weil du du bist. Was können wir für eine tolle Gemeinde sein, wo Menschen kommen und erleben, hier bin ich willkommen, hier werde ich angenommen, hier haben die Leute mich lieb, obwohl sie mich vielleicht gar nicht kennen. Tolle Sache, faszinierend. Hier erlebe ich, dass ich liebenswert bin. Und wir haben das gehört. Wir brauchen das ganz dringend. Beginnen tut alles damit, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und hast im Grunde noch gar keine Beziehung zu Gott. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Du kannst heute damit anfangen. Wir wissen das vom Evangelium. Da steht drin, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, um den Weg zu Gott wieder frei zu machen. Dass wir diese Herrlichkeit Gottes wiederbekommen können in unserem Leben, eingehüllt in die perfekte Liebe und Annahme. Der Weg zu Gott ist frei durch Jesus Christus. Und Gott lädt dich ein, dieses Geschenk anzunehmen. Und ich möchte fragen, ob jemand hier ist, der heute sagt, ich möchte das heute zum ersten Mal annehmen. Ich möchte sagen, ja Gott, du hast alles frei gemacht, jetzt will ich diesen Weg mit dir gehen. Wir werden gleich zusammen beten, alle zusammen. Wenn du möchtest, kannst du dich melden, dann beten wir für dich ganz besonders. Aber wir sprechen zusammen ein Gebet, was gleich auf dem Beamer ist. Das ist nicht komisch. Gibt es jemand, der das für sich heute sagen möchte? Ich möchte sagen, ja Gott, ich will mit dir gehen. Der es heute zum ersten Mal sagen möchte. Danke. Lasst uns das zusammen beten. Alle miteinander und dazu aufstehen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und dann nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei. Mir wurde alles vergeben. Amen.